Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Nach zähem Ringen scheint es eine Einigung beim Lieferkettengesetz zu geben. Wir schalten deshalb gleich zu Beginn der Sendung nach Berlin. Außerdem in Umwelt und Verbraucher. Das geforderte Exportverbot für Pestizide, die in der EU keine Zulassung haben und deshalb laut Opposition auch nicht an afrikanische Länder verkauft werden dürften. Wir berichten über Ökofonds, die keine sind, und helfen Ihnen im Verbrauchertipp mit Steuertricks für Senioren. Große Unternehmen sollen für die Zulieferer und vorgelagerten Produktionsschritte stärker in die Verantwortung genommen werden. Mit dem sogenannten Lieferkettengesetz sollen die Menschenrechte und der Umweltschutz in den Ländern gewährleistet werden, aus denen die Rohstoffe oder Komponenten kommen. Monatelang konnten sich die Fachminister der Regierung nicht auf eine Linie beim Lieferkettengesetz einigen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil drängten auf ein Gesetz. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hielt dagegen. Nun sollen sie sich geeinigt haben. Ich bin nun mit meinem Kollegen Volker Findhammer im Hauptstadtstudio Berlin verbunden. Herr Findhammer, es soll ja eine grundsätzliche Einigung geben. Was weiß man denn schon, wie die genau aussieht?
Herr Britta Fecke, tatsächlich, das Lieferkettengesetz soll kommen, und zwar noch in dieser Legislaturperiode, also bis zum 25. Juni. Das ist ja bislang der letzte Sitzungstag im Bundestag in dieser Legislaturperiode. Und in Deutschland ansässige Unternehmen sollen eben künftig dazu verpflichtet werden, ihrer Verantwortung in den Liefer- und Wertschöpfungsketten nachzukommen. Darauf haben sich der Arbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Entwicklungshilfeminister Gerd Müller heute verständigt.
Es hat sich nicht einer durchgesetzt, sondern wir gemeinsam gehen diesen Weg. Das Lieferkettengesetz kommt, ein Kompromiss, ja, aber ein wichtiger Schritt, den weitere folgen werden.
So Entwicklungshilfeminister Gerd Müller. Und die Unternehmen müssen tatsächlich dabei die gesamte Lieferkette im Blick haben, also eben nicht nur auf den eigenen Betrieb schauen, sondern auch die Geschäftsbeziehungen und Produktionsweisen der Zulieferer im Blick behalten, damit es da eben nicht zu Menschenrechtsverletzungen oder unvorhergesehenen Umweltbelastungen bei der Herstellung der Produkte kommt. Einzelne Details müssen noch festgelegt werden, aber vom Grundsatz her soll gelten, werden da Missstände in der Lieferkette bekannt, dann wird das Unternehmen per Gesetz verpflichtet, für Abhilfe zu sorgen. Und das gilt, wie gesagt, eben auch bei Umweltverschmutzungen und anderen Fragen mehr. Und da, so Hubertus Heil, soll künftig ein abgestuftes Verfahren greifen.
Die höchsten Sorgfaltspflichten gelten für den eigenen Geschäftsbereich eines Unternehmens. Die zweite Stufe gilt für die direkten Zulieferer, mit denen man Vertragsbeziehungen hat. Und andersbezogen, also das heißt, wenn ein Unternehmen Kenntnis von Menschenrechtsverletzungen, möglichen Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette dahinter hat, also bei mittelbaren Zulieferern, gilt auch eine Sorgfaltspflicht und die Notwendigkeit, sich um das Thema zu kümmern.
Und zudem, Britta Fecke, sollen auch die Aufsichtsbehörden gestärkt werden und möglichen Defiziten nachgehen. Aber das dürfte in einem weiteren Prozess mit Sicherheit sicher noch wirkungsvoller sein, denn zukünftig bekommen die NGOs und Gewerkschaften auch die Möglichkeit, Betroffene vor Gericht zu vertreten. Und Unternehmen, die aufgrund von Verstößen gegen die Sorgfaltspflicht ein Bußgeld bekommen sollen, die können auch um bis zu 3 Jahre von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Also das Gesetz soll schon eine Wirkung haben.
Ab welcher Unternehmensgröße sind die Firmen denn von dem geplanten Lieferkettengesetz überhaupt betroffen?
Ja, hier kommt jetzt eine kleine Corona-Einschränkung dazu. Tatsächlich soll das Gesetz schon ab 2022 in Kraft treten, aber erst für Unternehmen ab dem Jahr 2023 gelten, und zwar für große Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten. Davon gibt es derzeit über 600 in Deutschland. Und dann ab dem Jahr 2024 soll es auch für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten erweitert werden, wobei da jeweils die Zeitarbeiter mit eingerechnet werden. Und das sind dann nochmals knapp 2.900 Unternehmen in Deutschland. Und Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte dazu:
Und deshalb ist das Signal heute, dass mittelständische Unternehmen eben nicht, weder von Anfang an noch später in der nächsten Wahlperiode, unter den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen. Und ich wünsche mir, dass die Unternehmen, die erfasst werden, ihrerseits nicht ihre eigenen Pflichten versuchen, an andere, kleinere weiterzugeben.
Gerade die Mittelständler hatten ja eine große Furcht, dass das Gesetz auch für sie greift. Und deshalb verwies Peter Altmaier auch darauf, dass es beispielsweise auch keine Änderung in der zivilrechtlichen Haftung für die Unternehmen geben wird. Da gilt also weiter, dass jeweils nur national vor Ort geklagt werden kann und muss und dass es dann keine länderübergreifende Haftung bei Verstößen geben wird. Auch das war ja eine große Furcht der Unternehmen. Zum weiteren Verfahren lässt sich noch sagen, Mitte März soll die Reform jetzt im Kabinett verabschiedet werden. Also, Britta Fecke, da soll es insgesamt jetzt doch recht schnell gehen.
Nun ist es endlich zu einer Einigung beim Lieferkettengesetz gekommen. Die ersten Details kannte mein Kollege Volker Findhammer. Danke dafür. Pestizide töten ungewünschte Insektenpflanzen oder Tiere auf Äckern und Plantagen. Und wenn sie die Ackerwinde oder den Maiszinsler töten können, dann wirkt das Gift auch bei anderen Organismen wie Hummeln, Lurchen oder Singvögeln. Pestizide müssen in Deutschland und der EU Tests und Zulassungsverfahren durchlaufen, um die schlimmsten Nebenwirkungen im Vorhinein zu erkennen und die Substanz bestenfalls zu verbieten. Manchmal wird die toxische oder umweltschädliche Wirkung aber erst nach einer Zulassung gemerkt, sodass diese nicht erneuert oder entzogen werden kann. Doch für den Export gelten diese Schutzmechanismen nicht. So dürfen Pestizide in alle Welt verkauft werden, die in der EU nicht oder nicht mehr zugelassen sind. Dagegen wendet sich jetzt ein Antrag von Linken und Grünen im Deutschen Bundestag. Daniela Siebert berichtet.
Was für uns zu giftig ist, das ist für die auch zu giftig. Und nur weil es im globalen Süden ist und weit weg ist, kann man sich das doch nicht einfach leisten. Ich meine, das ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Frage, das ist auch eine ethische Frage.
Sagt Eva-Maria Schreiber, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke. Von der Ethnologin aus München stammt die Initiative für den Antrag, den ihre gesamte Fraktion unterstützt.
Ich bin unter anderem Sprecherin für Welternährung und habe letztes Jahr auch einen Antrag geschrieben, was Landarbeiter angeht. Und wer sich mit Landarbeitern beschäftigt und auch mit Kleinbauern, der kommt automatisch auf diese Pestizide, weil da nämlich viele Krankheiten entstehen dadurch, weil die keine Schutzkleidung haben und so weiter. Man wird fast automatisch drauf gestoßen.
Deshalb fordert sie in ihrem Antrag, der gestern Abend im Bundestag eingebracht wurde, die Bundesregierung auf, eine Verbotsverordnung zu erlassen. Diese soll den Export von Pestiziden untersagen, die in Deutschland bzw. der EU keine Zulassung haben. Außerdem solle sich die Regierung bei der EU-Kommission und anderen internationalen Organisationen für entsprechende verbindliche Regulierungen einsetzen. Mitstreiter in der Sache ist auch Uwe Keckeritz von den Bündnisgrünen mitsamt seiner Fraktion. Er umreißt die Größenordnung solcher Exporte mit Zahlen aus dem Jahr 2019.
Insgesamt werden von den hochtoxischen Wirkstoffen in Deutschland 62.000 Tonnen exportiert und davon gehen 85% in die Länder des globalen Südens.
Gedacht sei das Verbot zum Beispiel für Cyanamid, so Keckeritz, das unter anderem von Bayer oder Alzchem produziert und exportiert werde, in Deutschland aber wegen seiner Gesundheitsrisiken seit 2008 verboten sei. Es gelte als krebserregend und reproduktionstoxisch, also eine Gefahr für die Fortpflanzungsfähigkeit. Schon sehr lange setzt sich das Pestizidaktionsnetzwerk PAN gegen solche Exporte ein. Entsprechend froh ist Peter Klausing von PAN über den Antrag der Opposition. Er kennt viele Fallbeispiele von Pestiziden, die bei uns nicht mehr erlaubt sind, aber reichlich exportiert werden.
Glufosinat ist zum Beispiel ein Herbizid, was ganz breit eingesetzt wird. Epoxiconazol, was reprotoxisch ist und vor kurzem verboten wurde. Spirodiclofen, was wahrscheinlich krebserregend beim Menschen ist. Und die Einsatzbereiche sind im Obst- und Gemüsebau genauso wie in der Ackerwirtschaft.
Peter Klausing ist fest davon überzeugt, dass solche Exporte unlogisch und unmoralisch sind. Hinzu komme die politische Verantwortung, die Menschenrechte einzuhalten. Zu bedenken gibt er auch, dass vielerorts keine behördlichen Strukturen wie bei uns existieren, die die Bevölkerung und die Umwelt adäquat schützen.
Und da gibt es also in vielen Ländern keine Genehmigungsverfahren. Für Südafrika weiß ich zum Beispiel, dass es da nicht mal eine Liste genehmigter Pestizide gibt. Da sind die Behörden in der Beziehung völlig rudimentär.
Auch in Argentinien gäbe es keine Behörde, die dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit entspreche, das bei uns über den Pestizideinsatz entscheidet. Frankreich und die Schweiz haben bereits Exportverbote beschlossen, wie es sich PAN, die Linken und die Grünen wünschen. Der jetzige Oppositionsantrag hat durch die derzeitige Sitzverteilung im Deutschen Bundestag wenig Aussicht auf Erfolg. Doch er trifft einen Nerv. Das zeigten gestern die grundsätzlich wohlwollenden Reaktionen aus den großen Parteien. So betonte etwa Peter Stein von der CDU-CSU-Fraktion:
Ich habe Sympathie dafür, sich Frankreich und der Schweiz anzuschließen und den Export von ausdrücklich diesem Teil der Pestizide, die bei uns verboten sind, perspektivisch zu unterbinden. Ich plädiere dafür, dies im Rahmen der bereits gestarteten Initiative der Europäischen Kommission auch zu tun.
Tatsächlich hat die EU-Kommission auch schon entsprechende Pläne angekündigt. Auch Sascha Raabe von der SPD-Fraktion sprach sich gestern für ein Exportverbot im Sinne des Antrags aus. Lieber sei ihm das aber im Rahmen eines Lieferkettengesetzes, um so auch zugelassene Pestizide abzudecken, die im Ausland aber oft menschengefährdend angewendet würden, etwa auf Bananenplantagen in Ecuador. Unabhängig davon, bis auf Weiteres verschwindet der Antrag von Linken und Grünen erstmal zur Beratung in den Fachausschüssen des Bundestages.
Über ein Exportverbot für Pestizide ohne Zulassung in der EU berichtete Daniela Siebert. Wer in den Nachhaltigkeitsfonds der DK Bank investiere, so das Versprechen des Geldinstituts, der unterstütze so Umweltschutz und faire Arbeitsbedingungen. Über einen sogenannten Impact-Rechner können Investoren sogar genau ersehen, wie hoch der ökologische Nutzen ihrer Investition sei. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg meint aber im Detail eine Irreführung der Verbraucher erkannt zu haben und verklagt nun die Bank. Thomas Wagner kennt die Details.
Dreh- und Angelpunkt des Streites, der sogenannte Impact-Rechner, den Kunden der DK Bank über die Website des Institutes nutzen können. Dabei geht es um Geldanlagen in sogenannte Nachhaltigkeitsfonds. Mit dem Impact-Rechner, verspricht die Bank, lasse sich konkret ausrechnen, wie groß der Nutzen für die Umwelt bei einer bestimmten eingesetzten Summe ist.
Bei diesem Impact-Rechner heißt es zum Beispiel bei 10.000 Euro, man würde 6,71 Tonnen Abfall einsparen oder 62.837 Liter Wasser aufbereiten. Und das ist natürlich eine sehr konkrete Aussage, sehr konkrete Wirkungsaussage.
So Nils Nahhauser, Bankenexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mitmenschen, die auf diesem Weg Geld anlegen, bekämen ein gutes Gefühl. Investitionen in die Nachhaltigkeit, da tue man ja schließlich etwas Gutes für die Umwelt. Doch das Ganze habe, so Nils Nahhauser, einen Haken. Denn
die Frage ist natürlich, tritt diese Wirkung überhaupt ein?
Und daran könne man berechtigte Zweifel haben, denn so konkret sich die Daten über Nachhaltigkeitseffekte, die aus dem Impact-Rechner sprudeln, auch lesen mögen, so unsicher und schwammig sei die Basis der Berechnungsgrundlage. Nils Nahhauser von der Verbraucherzentrale weist nämlich darauf hin,
dass das Ganze auf einer Schätzung beruht und dass in dieser Schätzung auch noch nicht mal die Daten aller Unternehmen in dem Investmentfonds eingeflossen sind. Neben dieser ganz konkreten Inaussichtstellung von der entsprechenden Wirkung gibt es natürlich ganz, ganz große Schwierigkeiten und Probleme, überhaupt eine Wirkung nachzuweisen. Weil das beruht ja alles auf Aussagen von Ratingagenturen. Das ist ja nicht so, dass das alles auf wissenschaftlichen Studien beruht.
Nur genau dies erfahren Verbraucherinnen und Verbraucher, so die Kritik der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, eben nicht auf den ersten Blick.
Die DK Bank legt das schon offen, dass das nur eine Schätzung ist, aber eben erst im Kleingedruckten. Wenn man eben auf so funktioniert der Rechner klickt und dann kann man das schon alles ein bisschen nachlesen, aber es ist wie immer, die positive Wirkung wird ganz groß und mit bunten Bildern herausgestellt und die Pferdefüße, die kann man dann halt im Kleingedruckten nachlesen.
Aus diesem Grund hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg die DK Bank abgemahnt. Die Bank selbst weigerte sich jedoch, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Der Fall landet daher nun vor Gericht. Auf Deutschlandfunk-Anfrage weist denn auch die DK Bank die Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme zurück. Die Kritik der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sei unbegründet. Die Bank werde sich juristisch dagegen wehren. Weiter heißt es zu den Daten des in der Kritik stehenden Impact-Rechners:
Diese Informationen werden anhand belastbarer Nachhaltigkeitskriterien dargestellt. Zudem werden Informationen zur Berechnungsmethode der Auswirkungsanalyse bereitgestellt. Die Bereitstellung der für die Berechnung notwendigen Daten erfolgt von Dienstleistern, die auf eine jahrzehntelange Erfahrung mit dem Reporting von ESG- und Klimadaten zurückgreifen.
Wie die Gerichte über den Fall entscheiden werden, ist zwar noch offen. Davon unabhängig sieht Nils Nahhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg aber auch den Gesetzgeber gefordert, für Klarheit zu sorgen.
Weil das ist alles gesetzlich gar nicht ausreichend geregelt und die Anbieter werben da mit ganz unterschiedlichen Aussagen für Nachhaltigkeit. Das ist nicht definiert, wie nach der EG-Öko-Verordnung das Bio-Siegel definiert ist. Das haben wir alles bei der Geldanlage nicht. Der Gesetzgeber ist dringend gefragt, hier nachzubessern, weil ja, es steht eben einfach in den Sternen, ob die Wirkung jemals eintritt. Und es wird einfach nur behauptet mit Aussagen in Bezug auf Ratingagenturen. Es gibt weder staatliche Regelungen noch staatliche Kontrollen, die das alles eben sicherstellen, dass die behauptete Wirkung auch tatsächlich eintritt.
Die Verbraucherzentrale verklagt die Deka Bank, Thomas Wagner berichtete. Noch in den 60er Jahren war der Aralsee in Zentralasien der viertgrößte Binnensee der Welt. Doch dann wurde noch zu Sowjetzeiten Baumwolle im großen Stil in der Gegend angepflanzt. Und diese Pflanze braucht viel Wasser. So viel, dass der See ausgetrocknet ist. Heute ist nur noch ein Bruchteil der ursprünglichen Fläche vorhanden. Und das ist nicht nur ein großes Umweltproblem, wie Edda Schlager berichtet.
Davon, dass es am Aralsee zu wenig Wasser geben soll, ist am Kok-Aral-Damm in Kasachstan wenig zu sehen. Durch ein rund 50 Meter breites Wehr rauschen enorme Wassermassen, rund 300 Kubikmeter pro Sekunde. Sie fließen aus dem kleinen Aralsee im Norden in Richtung Süden. Ein notwendiger Überlauf, damit der Druck auf den 13 Kilometer langen Staudamm nicht zu groß wird. Bolat Beknias, Hydrologe und kasachischer Landesdirektor des Internationalen Fonds zur Rettung des Aralsees, erklärt die Bedeutung des Staudamms. Dieser Damm hier ist das wichtigste Bauwerk am Aralsee. Er wurde 2006 von der Weltbank und der Republik Kasachstan gebaut und hält rund 27 Kubikkilometer Wasser zurück. Nur dank dieses Staudamms existiert der nördliche Aralsee. Der nördliche kleine Aralsee in Kasachstan ist das, was vom einst viertgrößten See der Welt übrig ist. Der Aralsee hatte vor 70 Jahren die Größe Bayerns, heute ist er auf ein Zehntel geschrumpft. In den 60er Jahren begann der Aralsee auszutrocknen. Die Sowjetunion machte damals die Wüsten Zentralasiens urbar, riesige Flächen wurden künstlich bewässert. Das Wasser von Amudarya und Syrdarya, den beiden Zuflüssen des Aralsees, wurde auf Reis- und Baumwollfelder geleitet, Milliarden Kubikmeter Wasser verdunsteten. Über Jahrzehnte hinweg erreichte immer weniger Wasser den Aralsee. Eine der größten menschgemachten Umweltkatastrophen nahm ihren Lauf. Der Kok-Aral-Damm staut heute den Syrdarya auf und rettet so, was zu retten ist. Denn das Wasser, das durch den Kok-Aral-Damm in Richtung Süden rauscht, ist für die Umwelt verloren. Nur wenige Kilometer vom Damm entfernt wird es im Wüstenboden versickern und im trockenen Klima verdunsten. Hydrologe Beknias erklärt, wie die Zukunft hier im Delta des Syrdarya aussehen könnte. Im Süden reicht das Wasser nicht. Den gesamten See erhalten zu wollen, macht keinen Sinn, weil das Wasser zu schnell verdunstet. Ziel muss es sein, Sumpflandschaften zu schaffen, damit dieses Gebiet ökologisch stabiler wird und keine Salzstäube mehr ausgetragen werden. Am Aralsee beginnt ein Umdenken. Weil der See als Gewässer in seiner ursprünglichen Größe nicht mehr zu retten ist, fassen Wissenschaftler jetzt andere Ziele ins Auge. In den kommenden Jahren will Kasachstan das Syrdarya-Delta in ein Feuchtgebiet umwandeln, so groß wie der nördliche Aralsee. Das noch verfügbare Wasser soll so neue, ökologisch wertvolle Lebensräume schaffen. Der weitaus größere Teil des früheren Aralsees aber ist zur Wüste geworden. Aralkum heißt die hier entstandene jüngste winterkalte Wüste der Welt. Und mittlerweile hat man erkannt, auch sie ist ein wichtiges Ökosystem. Michael Mantay von der Universität Greifswald leitet die Zentralasiatische Wüsteninitiative, kurz KADI. Das Projekt unterstützt Kasachstan und Usbekistan beim Schutz der Aralkum.
Da geht es um die Verbesserung des Managements von Schutzgebieten und um Ausweisung neuer Schutzgebiete.
Eines der Ziele des KADI-Projekts ist es, das Schutzgebiet Barsa Kelmes zum UNESCO-Weltnaturerbe zu machen. Barsa Kelmes war früher die größte Insel im Aralsee, stand schon zu Sowjetzeiten unter Naturschutz. Als der See verschwand, ging die Insel in der Wüste auf. 2016 wurde Barsa Kelmes dank internationaler Hilfe zum UNESCO-Biosphärenreservat. Zahlreiche Tiere von der Roten Liste gefährdeter Arten leben hier, Seiger-Antilopen, Kulane, Kropfgazellen. Doch die Region um den Aralsee ist eine der ärmsten in ganz Zentralasien. Viele Menschen leben ausschließlich von Viehzucht. Überweidung ist ein massives Problem. Und so ist auch die neu entstandene Wüste schon wieder vom Menschen bedroht. Interessenkonflikte zwischen Naturschutz und Einheimischen müssten deshalb sinnvoll koordiniert werden.
Kasachstan bemüht sich inzwischen um den Erhalt des Restes des Aralsees. Edda Schlager berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Jedes Jahr gibt es Änderungen für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Der Solidaritätszuschlag fällt in diesem Jahr zum Beispiel für fast alle Steuerzahler weg. Und auch in anderen Bereichen gibt es Einsparpotenziale. Der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Nach Angaben der Bundesregierung zahlen 90% der Steuerzahler keinen Solidaritätszuschlag mehr, egal ob sie jung oder alt sind. Hier geht es sozusagen nach reich oder arm. Denn der Freibetrag wird deutlich angehoben. Er entfällt bei Alleinstehenden, wenn das zu versteuernde Einkommen unter 61.700 Euro liegt. Bei zusammenveranlagten Ehepartnern ist die Grenze bei knapp 123.430 Euro, berechnet nach dem Steuertarif 2020. Und es gibt weiteres Sparpotenzial.
Sehr deutlich angehoben wurden die Behindertenpauschbeträge. Es lohnt sich, auch alte Schwerbehindertenbescheide hervorzuholen, denn die Vergünstigungen gibt es bereits ab einem Grad der Behinderung von 20. Und das ist tatsächlich neu.
Erklärt Gabriele Waldau-Chema, Beratungsstellenleiterin eines Lohnsteuerhilfevereins in Arnsberg. So können Steuerpflichtige mit einer Behinderung künftig anstelle eines Einzelnachweises für den täglichen behinderungsbedingten Lebensbedarf einen höheren Pauschbetrag beantragen, erklärt Werner Theis, ehemaliger Finanzbeamter aus Kürten. So erhöhe sich der Pauschbetrag bei einer Behinderung um 50% auf 1.140 Euro, bei 30% Behinderung auf 620 Euro. Auch für pflegende Angehörige gibt es ab sofort höhere Pauschbeträge. Rentner und Pensionäre haben kaum noch absetzbare Werbungskosten. Umso wichtiger ist es für sie, Steuererleichterungen jeder Art auszuschöpfen, zum Beispiel mit den Kosten für außergewöhnliche Belastungen. Hier lohnt es sich, diese jährlich zu bündeln, empfiehlt die Lohnsteuerhilfevereinsvorsitzende.
Außergewöhnliche Belastungen sind beispielsweise Krankheitskosten, Zuzahlungen für Hörgeräte, Brille, Zahnarztkosten, aber auch Fahrten zum Arzt, zur Physiotherapie, ins Krankenhaus.
Bei den außergewöhnlichen Belastungen gilt es vor allem, die Hürde der sogenannten zumutbaren Eigenbelastung zu überwinden.
Der Mensch tendiert dazu, seine Ausgaben zu verteilen. Also beispielsweise in einem Jahr die Brille kaufen, im anderen Jahr die Zahnimplantate machen lassen und vielleicht das neue Hörgerät zu kaufen. Aus steuerlicher Sicht ist das suboptimal, denn möglicherweise wird dann in keinem der drei Jahre diese zumutbare Eigenbelastung überschritten. Und es gibt auch keine Steuerminderung.
Wer eine vorgezogene Altersrente bezieht, durfte pro Jahr bislang 6.000 Euro hinzuverdienen. Das ändert sich in den Jahren der Corona-Krise.
Für die Corona-Jahre 2020 und auch 2021 ist dieser Betrag laut deutscher Rentenversicherung auf über 40.000 Euro angehoben worden.
Aber Achtung, das bedeutet nur, dass diese Beträge nicht auf die vorgezogene Altersrente angerechnet werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind hinterbliebenen Renten oder Erwerbsminderungsrenten. Und was hinzuverdient wird, ist nicht steuerfrei.
Wer zur Rente hinzuverdienen will, muss sich auf jeden Fall auf Steuernachzahlungen einstellen.
Rentner und Pensionäre müssen übrigens keine Sorge haben, dass sie bei der Steuererklärung plötzlich das Internet nutzen müssen. Denn es gibt immer noch viele Senioren, die das nicht wollen oder können. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, ist es immer noch möglich, die Steuererklärung in Papierform beim Finanzamt einzureichen.
Hilde Braun hatte Steuertipps für uns. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit meinem Kollegen Tobias Armbrüster und den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um die bundesweiten Verstöße gegen die Impfreihenfolge. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.